Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 259 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 13. März 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk geht es ums Wandern und um unsere Pfefferminzia-Gipfeltour im Juni.
Mit Thorsten Urbach von der Helvetia Baloise sprechen wir über seinen Aufstieg auf den Kilimanjaro.
Und übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gern und bewerten Sie uns mit 5 Sternen. Da würden wir uns sehr freuen.
Absolut. Aber erst aus der Redaktion. Herzlich willkommen zum Schmolltalk. Und wir müssen jetzt mal gucken. Das ist dann ein Schmatztalk, ne?
Schmatztalk klingt super.
Nee, Schmiddi ist ja gar nicht bei. Ein Matthias und Scholle-Talk.
Genau.
Denn Schmiddi ist im Urlaub diese Woche. Deswegen sind wir beide da.
Absolut. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mal hier dabei sein darf. Und ihr habt ja die Messlatte mit dem Smalltalk recht hochgehangen. Deswegen bin ich mal gespannt.
Ja, gern geschehen. Wir haben uns aber auch ein Leib- und Magen- und ein Fußthema gesucht. Wir wollen nämlich so ein bisschen übers Wandern reden. Matthias, du wanderst gerne. Ich wandere gerne. Wo wanderst du gerne?
Ich bin sehr gerne in den Alpen unterwegs und da auch gerne zweimal im Jahr oder wenn es gut klappt, dann auch auf Hüttentouren unterwegs. Das bringt mir extrem viel Freude. Und wo bist du so unterwegs?
Wir haben tatsächlich die Tradition, dass wir im Herbst in den Harz fahren. Und da haben wir gemerkt, dass unsere Kinder, die ja noch ein bisschen kleiner sind, da aber auch schon Spaß dran gefunden haben. So Picknick und dann immer von oben in so ein Tal reingucken und dann kannst du mittags irgendwo einkehren. Das fetzt schon. Und wir schaffen dann so mit den Kindern 15 Kilometer. Das ist so in Ordnung.
Das ist schon ordentlich, ja.
Das finde ich auch schon ganz sportlich. So unsere Erwachsenenwege, das sind so 20, 25 Kilometer am Tag. Wie viel schaffst du?
Ja, in den Bergen geht es ja weniger um die Kilometer, sondern mehr um die Höhenmeter. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen, wie viel Kilometer es sind. Aber so 1500, 2000 Höhenmeter schafft man schon mal.
Ja, egal.
Das sind umgerechnet, keine Ahnung, wie viele Kilometer. I don't know.
Oh Mann, du hast ja wieder was ausgebrütet auf einer deiner Wandertouren. Was ist es? Erzähl mal.
Ja, wir gehen im Juni mit Vertretern aus unserer Branche halt eben auf Gipfeltour mit 28 Teilnehmern, die wir da sind, machen eine dreitägige Hüttentour durch die Oberstdorfer Alpen und da freue ich mich echt drauf, dass das so geklappt hat.
Ich auch übrigens. Es ist meine erste Gipfeltour, meine erste Hüttentour.
Echt?
Und auch meine erste Tour, ja, in den Alpen auch.
Okay.
Also das ist eine dreifache Premiere bei mir. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin und ich werde auch ein bisschen trainieren und ich werde dich nicht enttäuschen.
Das kannst du gar nicht. Außerdem haben wir ja auch Bergführer dabei, die passen dann besonders auf dich auf.
Ja, ich singe dann unterwegs auch ein paar Lieder. Genau.
Absolut. Ja. bitte nicht zu laut.
Genau. Jetzt haben wir natürlich die schlechte Nachricht, die Gipfeltour ist ausgebucht, aber deswegen haben wir jetzt versucht, trotzdem mal ein bisschen Appetit zu machen und wenn die gut wird und die wird gut, dann wird es weitere geben, richtig?
Absolut, absolut. Das ist ja unser Ziel, so ein bisschen auch diesen Networking-Charakter halt eben da ganz besonders auch hervorzuheben. Und da gibt es die Gipfeltour. Wir haben noch eine ganz andere Veranstaltung, wie jetzt auch unsere Hop-on-Hop-Off-Tour, die wir ja jetzt im April durch München ziehen. Da sind noch Plätze frei übrigens. Und das ist ja unser Credo, kurze, kleine Networking-Veranstaltung, Community-Building. Das ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich. Und ehrlicherweise bin ich erstaunt, wie schnell sich diese Gipfeltour gefüllt hatte. Also wir haben ja damals, glaube ich, direkt von meiner Hüttentour, die ich mit meiner Tochter damals gemacht habe, einen Post abgesetzt und sinngemäß gefragt, Mensch, habt ihr Lust, sowas auch zu machen? Und da hatten wir spontan 55 Voranmeldungen.
Bam.
Und am Ende davon sind 28 übergeblieben. Das muss ich ehrlicherweise sagen, Hut ab. Hätte ich nicht gedacht.
Das ist ordentlich, ne?
Ja, absolut. Absolut.
Die Stiefel sind geschmiert und jetzt aber wirklich noch meine Neugier. Was war deine bislang schönste Tour, an die du dich sehr gerne erinnerst?
Das ist tatsächlich keine ganz so einfache Frage. Also ist die schönste geführte Wanderung war tatsächlich von Oberstdorf, da wo wir noch loslaufen, zum Pitzbühin an die Schweizer Grenze, italienische Schweizer Grenze. Es war eine Woche querbeet durch die Alpen. Das war echt toll, weil auch am letzten Tag, am letzten Gipfeltag eben der Pitzbühin unter blauem Himmel erstrahlte und wir da schön über den Gletscher halt geführt natürlich und angeseilt da halt rüber sind. Das war schon eine sehr herausfordernde, aber ganz, ganz, ganz tolle Tour. Und ansonsten sind die Touren mit meiner Tochter die Touren, die halt eben sehr viel bringen für Seele und Familienfrieden. Das ist echt ganz gut.
Ja, glaube ich. Dann freuen wir uns schon auf den Juni und leiten jetzt ganz geschmeidig und ganz subtil, wie wir das immer machen, auf unser Gespräch über. Matthias, ich danke dir für das schöne Gespräch. Und haben wir noch einen Jingle? Wir haben einen Jingle.
Im Gespräch.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen über 5000 Meter hohen Berg zu besteigen? Also ich habe das selten. Thorsten Urbach indes, Generalbevollmächtigter und Prokurist der Baloise Vertriebsservice AG bei Helvetia Baloise in Deutschland, hat das getan. Er hat sich im Sommer 2023 nach Afrika aufgemacht, um den Kilimanjaro zu bezwingen. Wie war das? Was hat er unterschätzt? Und was hat das Ganze eigentlich mit Altersvorsorge zu tun? Das fragten ihn unser Geschäftsführer Matthias Hess, den wir gerade schon an der Strippe hatten, und Karen Schmidti-Schmidt. Hören wir doch mal rein.
Hallo zum Podcast heute. Wir sind heute aus dem Studio mal wieder zugeschaltet und ich sitze hier mit Thorsten Urbach und Matthias. Schön, dass ihr beide da seid. Und wir sprechen heute über eine Bergtour, die du, Thorsten, gemacht hast. Im Sommer 2023 hast du nämlich den Kilimanjaro bestiegen. Das ist ja immerhin der höchste Berg Afrikas und 5895 Meter hoch. Das sagt mir mein schlauer Zettel. Das ist also nicht so ganz ohne. Und du hast darüber auch ein Buch geschrieben über deine Erfahrungen, die du da gesammelt hast und über die ganzen Eindrücke, die du gesammelt hast. Aber ich glaube, als erstes stellt sich ja immer so die Frage, warum eigentlich das Ganze? Warum hast du dir das angetan, in Anführungszeichen?
Ja, erstmal moin. Schön, dass ich heute jetzt im Podcast sein darf. Ja, warum? Warum Kilimanjaro? Warum habe ich mir das angetan? Gute Frage. Da muss ich so ein paar Jahre zurückgehen. Und zwar hatte ich nach einem Ereignis und möglichen Erlebnis gesucht, anlässlich meines 50. Geburtstags, wo ich gesagt habe, Mensch, du willst mal was Besonderes machen, was du bisher noch nie getan hast. So. Und ich bin dann durch ein Buch von dem Bestsellerautor Bodo Jansen, Die stille Revolution, bin ich letztendlich auf den Kilimanjaro bekommen, weil in diesem Buch, was auch ganz andere wertvolle Impulse gegeben hat, wird dort beschrieben, wie eine Gruppe von Auszubildenden den Kilimanjaro bestiegen hat. Mhm. Und insbesondere die Passage, als es darum ging, um Mitternacht den Gipfelaufstieg anzugehen und als dann sehr eindrucksvoll beschrieben wurde, wie die Gruppe dann auf dem Gipfel angekommen ist und gesagt worden ist, man hat einen ganz, ganz tollen und beeindruckenden Sonnenaufgang auf dem Dach Afrikas erlebt. Habe ich gesagt, genau das ist das Ereignis, nach dem du gesucht hast.
Okay.
Und von daher war das dann für mich so quasi das Login.
Das klingt ja auch toll. Wie lange hast du da dich vorbereitet auf die Geschichte?
Ich würde mal sagen, so, ich habe es ein Jahr vorher gebucht und muss auch sagen, ich war vorher nicht mal ansatzweise im Bergsteigen, Bergwandern unterwegs gewesen und hatte somit
also völlig
auch
unbedarft dann da?
Völlig unbedarft und somit auch komplett ohne Equipment. So, das heißt also, ich musste mir dann eben auch alles so nach und nach zulegen und damit habe ich dann gut 9 Monate vor der Besteigung angefangen und habe dann auch damit begonnen, so die Bergstiefel einzulaufen, wo ich mir zum Beispiel dann gesagt habe, ja, also damit die Füße sich an die Schuhe gewöhnen und umgekehrt, will ich damit 200 Kilometer gehen. Das habe ich dann so nach und nach gemacht. Und deswegen, ja, war die Vorbereitungszeit ungefähr rund 9 Monate.
Wie hast du dich vorbereitet?
Zum einen durch Ausdauersport, Jogging zum Beispiel. Ja. Aber auf der anderen Seite auch durch längere Wanderungen, wo ich mal so 2, 3, 4 Stunden am Stück einfach gewandert bin, eben mit auch den Wanderstiefeln, um auch das sich anzueignen, eben auch in der Lage sein, kann man noch ein paar Stunden mehr dann auf der Besteigung eben oben drauf, aber einfach in Bewegung zu bleiben.
Ja. Und wenn du jetzt so im Herzen Afrikas ankommst oder so, was ist das für ein Gefühl am Abend, bevor es losgeht?
Ja, also das war war schon ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Also ich habe auch auf dem Hinflug, bin von Hannover nach Istanbul und von Istanbul nach Tansania geflogen. Ja. Und ich habe da auch nicht eine Sekunde geschlafen. Und ich hatte die Möglichkeit, mir auch irgendwelche Filme anzugucken, habe ich aber nicht. Und ich habe die ganze Zeit auf die Weltkarte geguckt. Ja, und habe dann nochmal geschaut, ja, wo bist du jetzt gerade? Und als es dann hieß, ja, jetzt landen wir gleich, und bin dann die Treppe vom Flugzeug runtergegangen, und da stand ein ganz groß Kilimandscharo Airport. Das war schon ein ganz besonderes Gefühl.
Mhm. Und wenn man halt eben, du bist ja in der Gruppe gegangen, dein Gefühl war ja eine geführte Tour, bist ja nicht alleine gelaufen, ja. Da mit der Gruppe halt eben das erste Mal in Kontakt gerät, ist das ja halt, glaube ich, auch was ganz Besonderes, weil man kennt die ja alle nicht. Also ich kenne es auch aus meinen Hüttentouren, die ich halt, kann ich überhaupt nicht vergleichen damit, aber halt eben, wo man halt Fremde halt eben sieht und man merkt einfach, das sind alle gleich und irgendwie alle ticken ähnlich. War das da auch so?
Ja, definitiv. Also es war, wir waren ja insgesamt zu zehnt, und es ist schon beeindruckend, in welcher Kürze man sich doch sehr intensiv kennenlernt, austauscht. Und ich sag mal, als Newcomer in diesem Bergsport, kann man ja fast sagen. Und wenn man dann so gehört hat oder ich gehört habe, wie und wo andere schon letztendlich waren, das war schon ganz spannend, voneinander zu profitieren, von deren Erfahrung auch zu lernen. Das war schon ganz klasse, und das ging wirklich innerhalb, muss man schon sagen, von wenigen Stunden.
Okay. Was hat dich am meisten beeindruckt?
Jetzt von der
Tour?
Von der Tour?
Und auch von der Gruppe vielleicht?
Was hat mich am meisten beeindruckt? Also definitiv so die Naturschauspiele, die verschiedenen Sonnen- und Auf- und Untergänge, die ganz, ganz andere Lichtfarben hatten, als wir sie hier so aus, ich sag jetzt mal Nordeuropa, wenn man das von Afrika aus betrachtet, ja, sieht, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und besonders schön muss ich sagen, dass wir eine Route gewählt haben, wo wir nahezu alleine unterwegs waren, also ja, wo man wirklich komplett in eine andere Welt eingetaucht ist. Das war für mich auch ein absolutes Highlight, muss ich sagen.
Mhm. Ja, du schreibst in deinem Buch ja auch, dass ihr seid ja mit Sherpas unterwegs gewesen, glaube ich, die nennt man da, glaube ich, auch so, dass die immer vorgelaufen sind und dann ja das Camp sozusagen aufgebaut haben, ja, so nach euch abgerüstet haben und vor euch wieder aufgebaut hatten. Ist doch sicherlich auch sehr beeindruckend, oder?
Absolut. Also da habe ich gleich den ersten Tag, als ich und wir gesehen haben, was die sogenannten Porter dort leisten. Also wir waren zu zehnt und es sind 36 Porter mit dabei gewesen. Und was die leisten, das war unglaublich. Also die haben die Zelte aufgebaut. Das sind ja nicht nur die Zelte, wo wir dann als Teilnehmer drin geschlafen haben, sondern es gab dann gemeinsames Essenszelt, es gab so ein Küchenzelt, natürlich auch für die Mannschaft Zelte. Und wenn wir in das Camp angekommen sind, in die jeweiligen Camps angekommen sind, standen die Zelte schon professionell alles aufgebaut. Und als wir dann den nächsten Morgen in aller Frühe aufgebrochen sind, haben sie dann auch schon wieder angefangen, während wir gefrühstückt haben, die Zelte abzubauen und sind zum nächsten Camp gelaufen. Und immer gefühlt in einer Leichtigkeit, trotz des Gepäckes, wo ich gesagt habe, allergrößten Respekt.
Mhm. Gibt es denn eine Phase beim Aufstieg, du bist ja in mehreren, man geht ja in mehreren Etappen, so einen Berg hoch, ist ja nicht so, dass man direkt wieder hochkommt, wo du gedacht hast, so, das ist jetzt besonders herausfordernd? Also ist es vielleicht irgendwie, wenn man zuerst vor dem Berg steht und denkt, boah, okay, da gehe ich jetzt hoch? Oder ist es irgendwie der Tag vor der Gipfelbesteigung? Oder?
Ja, also es war sicherlich der Tag vor der Gipfelbesteigung, der hatte einen besonderen Moment. Vorher muss ich sagen, ging das wirklich so von Etappe zu Etappe, und ich habe auch wirklich so von Etappe zu Etappe gedacht. Also ich habe jetzt nicht am ersten Tag gedacht, oh, ich muss jetzt auf die knapp 5.900 Meter hochgehen, sondern gesagt, so, du musst dich konzentrieren, dass du Schritt für Schritt in das nächste Camp kommst, musst genug trinken, musst dir an das halten, was der Bergführer, der Guide sagt, und damit fährst du sicherlich ganz, ganz gut. Das war dann auch so, und herausfordernd war sie, als wir dann in der Gipfel. Nachts sind wir um Mitternacht aufgebrochen und haben ungefähr knapp 8,5 Stunden für den Aufstieg bis zum Gipfel gebraucht. Und ich sagte, die letzte Stunde, wenn man halt, ich habe auch nicht geschlafen, auch in der
wegen
Zeit
Aufregung?
Eben, ja, ganz oder? Einfach, man hatte nur 3 Stunden Zeit gehabt, okay. Ja, so, und es hieß ja, es geht um Mitternacht letztendlich los, um 23 Uhr haben wir dann in Anführungszeichen gefrühstückt, ja, das ist auch eher eine ungewohnte Zeit,
ja.
So, und ich schlaf eigentlich nicht zwischen 20 und 23 Uhr, ja, so, und war dann eigentlich auch nochmal so in den Gedanken drin, hast du jetzt für die Gipfelnacht, für den Aufstieg, hast du alles an Gepäck zusammen, musst du vielleicht nochmal was austauschen, ja, und hab da wirklich geguckt, dass die Batterien für die Stirnlampe voll sind. An solche Dinge habe ich dann gedacht. Naja, dann ging es dann halt eben hoch und muss sagen, die letzte Stunde, weil oben war es dann auch tierisch kalt, es war windig, es war auch erstmal nebelig. Mhm. So, und wenn man dann etliche Stunden unterwegs ist in einem ganz langsamen Tempo und sieht einfach auch nichts, ja, dann schlug dann irgendwann doch mal die Müdigkeit durch und ich merkte dann so, dass die Augen kleiner wurden, das Sichtfeld immer so halb so groß war vielleicht, ja, aber dann in dem Moment, wo dann so die Wolken weg waren und der blaue Himmel vorkam und die Sonne zu sehen war, dann, das war so ein Hallo-Wach-Moment. Ja. Aber so, es gab dann so eine halbe, vielleicht dreiviertel Stunde, wo wirklich die Müdigkeit versucht hatte, einen unterzukriegen, ja.
Ja. Und wie lange darf man dann da am Gipfel bleiben?
Nur ein paar Minuten.
Nur ein paar Minuten. Das
Ganze für ein paar Minuten, aber für sehr eindrückliche paar Minuten, ja, muss man sagen. So die Bilder und die Minuten von oben, die sind sowas von abgespeichert. Jetzt nicht nur im Smartphone per Foto festgehalten, sondern auch wirklich im Kopf eingebrannt, kann ich sagen. Und man muss halt eben gucken, das ist ja auf dieser Höhe von 5,9, man hatte kein Atem. Gerät, irgendwie Sauerstoffgerät oder so mit dabei und deswegen heißt das war eigentlich so also maximal 10 Minuten und dann eigentlich so 7 Minuten dann wieder runter gehen muss, dass man schnell wieder dann auf eine Höhe kommt, wo man sich so ein Stück weit dann wieder akklimatisieren kann.
Mhm. Du hattest ja dich vorbereitet auf die Tour, so wahrscheinlich auch mental ein bisschen vorbereitet. Nun bist du auf dem Gipfel. Mental passiert dann was?
Ja, mental passiert dann, dass man sie sagt, geschafft.
Geschafft.
Mhm. Geschafft und total happy und beeindruckt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht man inzwischen, muss man sagen, eher wenig Gletscher. Also der ganze Gletscherbereich hat sich in den letzten Jahren extrem zurückentwickelt. Und laut Literatur ist es so, dass bis sagen wir Anfang der 2030er Jahre dann wahrscheinlich gar kein Gletscher mehr da ist. Und da kommt natürlich dann auch so kurzzeitig so ein Zweifel, sagen, Mensch, ne, den Blick hat man vielleicht dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Ja. Und so war für mich noch die Möglichkeit, das eben so auch einzufangen, was eben auch sehr, sehr beeindruckend war, so von oben auf diesen Gletscherbereich zu gucken.
Worauf ich hinaus wollte, im Buch beschreibst du halt eben ganz eindrücklich, dass du halt eben dich mental auf den Gipfelaufstieg vorbereitet hast, aber weniger auf den Abstieg.
Ja, das stimmt, weil da lag bei mir der komplette Fokus drauf, ne, sozusagen auf dem Gipfel. Deswegen hatte ich ja eingangs war ja auch die Frage gewesen, wieso Kilimandscharo? Mhm. So, das war der Sonnenaufgang auf dem Dach Afrikas. So, du hast dir den Traum erfüllt. Ja, so. Und damit war so gefühlt die Geschichte zu Ende. Ja, aber die Geschichte ist ja nicht zu Ende, nee, weil man geht da ja nicht, genau, man geht da nicht da hoch, um da wohnen zu bleiben, das geht gar nicht, ja. So. Und und dann ging's runter und das war während der Aufstieg, der insgesamt so 6,5 Tage gedauert hat. Mhm. Ging es dann eben runter. Der Abstieg sollte insgesamt mit einer Zwischenstation, wo wir nochmal übernachtet haben, 1,5 Tage dauern. Ging auf einer anderen Seite auch deutlich steiler eben runter. Und da muss man sich so vorstellen, das ist so ein knöcheltiefes Kiesbett, wo es wirklich nur steil runter geht. Jetzt nicht so treppenartig erstmal, sondern sicherlich so 1000 Höhenmeter Kiesbett und wo es nur schräg runter geht. Klingt rutschig. Und das war dann auch der Fall. Ich bin dann so weggerutscht und dann in so einer Kurve dann auch gestürzt. Hört sich jetzt vielleicht dramatischer an, als es
wenn
letztendlich war.
Klippe ist
bin,
ist das
ja, da war noch ein bisschen Abstand.
Okay, gut.
So, und Ich bin auch gleich wieder aufgestanden, hatte ja meinen Tagesrucksack mit, so, und bin dann gleich aufgestanden und war auch im Kopf, sag ich mal, fit, dass ich gesagt habe, so, jetzt geht's natürlich weiter, aber ich habe vorher schon sicherlich so eine gute halbe Stunde so meine Oberschenkel gemerkt, dass die sich eben aufgrund dieser anderen Belastung beim Abwärtsgehen gemeldet haben und da hatte ich so auf einmal Schmerzen bekommen und meine beiden Oberschenkel sagten, na, Thorsten, wir haben jetzt keine Lust mehr.
Okay.
So, und da waren aber noch so locker 6 Stunden Abstieg vor uns. Und da habe ich mir gesagt, das darf ja nicht wahr sein. Ne? So, und ist, das Weitergehen ist ja alternativlos. Da ist ja weder ein Bus, Taxi oder noch irgendwas oder Seilbahn, Bergbahn, sowas gibt's da nicht. Ja, so. Und von daher, ich habe erstmal gesagt, so, jetzt ist alternativlos, Augen zu und durch. Jetzt musst du dich zusammenreißen, dass du erstmal weitergehst. Ja. Und da hat wirklich jeder Schritt, der war wirklich schmerzvoll. Habe ich bisher auch noch nie gehabt in meinem Leben, dass ich auch bei verschiedenen, früher viel Fußball gespielt, kann mir ja nicht erinnern, trotz intensiver Vorbereitungsphasen, die auch immer sehr anstrengend sind. Aber das hat alles nochmal getoppt von der Herausforderung her, sich da durch zu beißen und am Ende des Tages in das nächste Camp zu kommen, wo dann das Zelt wartet, dass man nach einem Essen sich dann
endlich
auch hinlegen kann.
Ja. Ja, perfekt.
Ja, das ist
nun,
krass.
Nun sind wir ja bei einem Versicherungspodcast und du hast es ja dann deine Erlebnisse des Auf- und Abstieges auch ein bisschen mit dem Thema Altersvorsorge verbunden, zumindest im Kopf und auch, so wie ich gelesen habe, in deinen späteren Präsentationen. Magst du kurz schildern, was die Analogie ist zwischen Bergsteigen oder dem Aufstieg des Kilimandscharos und Abstieg und einer Altersvorsorge?
Ja, gerne. Im Prinzip spiegelt das so ein Stück weit die Geschichte mit dem Aufstieg und dem Abstieg wieder. War ja vielfach im Bereich der Altersvorsorge sehr stark über die Ansparphase, die Investitionsphase gedacht wird. Vergleich jetzt mal mit dem Aufstieg. Mhm. Ja. Und dass man da eben gestaltet, wie viel Geld wird investiert, in welchen Anlagen soll investiert werden, wann ist so der vermeintliche Rentenbeginn oder Auszahlungsbeginn, so diesen Rentenbeginn, Auszahlungsbeginn, den vergleiche ich und setze ich mal gleich mit dem Gipfel, ja, dass man so den Gipfel im Auge hat, so. Und aber die entscheidende Frage ist ja, was passiert danach, weil es gibt ja ein danach. Also bei dem Gipfel gibt's einen danach und bei dem Rentenbeginn und Auszahlungsbeginn gibt's auch einen danach. Mhm. So. Und von daher hatte ich mir dann so überlegt, da kannst du einen guten Vortrag draus bauen zu dieser Analogie, nämlich unter der Fragestellung, was haben der Kilimandscharo und die Altersvorsorge gemeinsam? Und das Fazit lautet, zur Halbzeit ist das Spiel nicht zu Ende. Mhm. Ja, so. Mhm. Und auf die Berggeschichte bezogen. Nach dem Aufstieg kommt eben, wie beschrieben, der Abstieg. Und in der Altersvorsorge ist es eben so, nach der Investitionsphase kommt eben die Entnahmephase oder Auszahlphase. So, und während man eben beim Aufstieg, sag ich mal, schon viel Kraft benötigt, braucht man beim Abstieg ebenfalls viel Kraft. Mhm. Und auf die Altersvorsorge bezogen ist halt eben so, dass man im langfristig gesehen sicherlich ohne Investmentfonds, in welcher Art und Weise auch immer, nicht auskommt. Mhm. Ja. Mhm. Und es macht dann halt eben wenig Sinn zu sagen, wenn jetzt eben der Auszahlungstermin ansteht, komplett aus den Investmentanlagen zu 100% rauszugehen und alles konservativ investieren, weil ja zum Beispiel auch mit 67 die Inflation nicht aufhört.
Ja.
Von daher macht es halt einfach eben Sinn, auch in der Auszahlphase zumindest zu einem nennenswerten Teil auch weiterhin im Bereich der Investmentfonds investiert zu bleiben.
Weil man ja auch noch eine ganz gute Lebenserwartung ja dann auch noch hat. Das ist ja nicht so, als wäre es dann in 3 Jahren Schluss.
Nee, genau.
In aller Regel, sondern man hat ja dann vielleicht noch 10, 15, 20 Jahre, ne? Je nachdem.
Ja, genau. Und deswegen auch die Analogie. Ich meine, die Menschen werden immer älter, was ja schön ist, ja. Führt aber auch letztendlich dazu, dass ja vielfach, sag ich mal, so eine Ansparphase genauso lang ist wie eine Entnahmephase.
Ja.
Ja, so, und da muss man sich halt eben so überlegen, bevor das Geld irgendwann mal dann nicht mehr da ist oder von der Inflation aufgefressen wird, was sind sinnvolle Alternativen? Und da ist einfach wichtig, sich darauf vorzubereiten, sich Gedanken zu machen, gar nicht heute alles schon zu entscheiden, aber sich gewisse Optionen zu sichern in den Anlagearten, die eben zur Verfügung stehen. Und da gibt es ja heutzutage schon sehr, sehr moderne Produkte mit investmentorientierten Auszahlphasen, mit hohen Live-Ansätzen, wo man dann später auch wiederum vielleicht durch eine geschickte Gestaltung nennenswert Steuern sparen kann. Also und von daher, das war für mich dann auch so ein Stück weit so die Motivation, weil ich eine ganz spezielle Veranstaltung hatte, wo ich überlegt habe, wie bringst du das Thema Altersvorsorge weiter, ohne jetzt, sagen wir so, die typische PowerPoint-Präsentation zu haben und so eine Produktbeschreibung zu haben. Und deswegen war so diese Darstellung der Parallele von diesem Bergerlebnis in dieser Altersvorsorgewelt ein ganz interessanter Bogen, der, muss ich eben auch sagen, auch wirklich für Begeisterung gesorgt hat, was mich wiederum dann eben auch sehr erfreut hat.
Schaut man denn auch anders auf das Thema Risiko, wenn man so eine Bergbesteigung hinter sich hat?
Im Nachhinein definitiv ja. Also in dem Moment, wenn man die Bergbesteigung macht, war ich zumindest in so einem gewissen Tunnel und habe mich wirklich so von Camp zu Camp, von Etappe zu Etappe, sage ich mal, vorgetastet. Von daher habe ich da jetzt auch während der Tour so über Risiko an sich gar nicht großartig nachgedacht. So im Nachhinein muss ich schon sagen, naja gut, der Abstieg hat halt in meiner Vorbereitung, auch in der mentalen Vorbereitung, keine Rolle gespielt. Ja, so und dadurch, dass ich das eben erlebt habe, dass der Abstieg für mich persönlich eine große Grenzerfahrung war, hat es natürlich auch eben dazu geführt, sich, sag ich mal, auch über Themen einfach bewusst zu sein und vielleicht eben auch unter diesem Risikoaspekt eben durchzuspielen. Auf der anderen Seite sage ich dann auch, diese Grenzerfahrung hat eben gezeigt, dass man eben auch durch einen Grenzbereich durchkommen kann, ja, und es sich auch durchaus lohnt, in einen Grenzbereich letztendlich reinzugehen, ohne dass man jetzt natürlich, sag mal, ein Harakiri-Risiko eingeht am Berg. Macht das natürlich gar keinen Sinn. Also da muss man schon eben letztendlich abwägen und das muss jeder für sich selber eben gut einschätzen können.
Was nimmst du mit aus der Erfahrung Kilimandscharo für dich, für die Zukunft?
Was nehme ich mit? Also ich habe definitiv mitgenommen, dass es absolut richtig war, etwas ganz Unbekanntes auszuprobieren. Ja, wo es gar nicht drum geht, das war eine Frage, die mir ganz viele gestellt haben, ja, welchen Berg, gehst du jetzt auf den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt? Nein, da gehe ich nicht hin. Da geht es auch gar nicht drum, sag mal, dieses ganz besondere Lebenshighlight Kilimandscharo zu toppen. Es hat aber für mich, sag ich mal, war ohnehin schon offener Mensch für neue Dinge offen. Ich glaube, das ist einfach nochmal eine richtig große Verstärkung gewesen, weil ein Jahr später sind wir zu viert segeln gefahren, eine Woche vor Schweden, was ich auch noch nie gemacht habe. Und wenn man so im Herbst, da ist es natürlich auch nicht mehr ganz so warm in Schweden und nachts auf dem Schiff schläft und hat das Gefühl, man hätte jetzt im Kühlschrank übernachtet, ist das auch sehr, sehr speziell. War auch eine tolle Erfahrung. Oder letztes Jahr bin ich zum ersten Mal einen Halbmarathon gelaufen, wo ich auch sage, naja, so 10 Kilometer ist eigentlich auch schon eine gute Strecke. Aber ich habe es eigentlich schon immer mal im Hinterkopf mindestens mal gehabt. Und jetzt habe ich es einfach mal angegangen und es hat auch gut funktioniert, habe mich auch dieses Jahr wieder dann angemeldet, also tatsächlich so noch mehr Offenheit, noch mehr Mut und das Neugierigsein einfach mal auszuprobieren, einfach mal machen.
Einfach mal machen ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort, oder?
Ein schönes Schlusswort, ja, genau. Absolut. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Wir verlinken das Buch natürlich auch gerne in den Shownotes, dann kann das jeder sich auch mal anschauen. Das trägt den Titel und jetzt wissen wir auch warum. Kilimandscharo, der Gipfel ist nicht das Ende. Ja, ganz herzlichen Dank und wenn du wieder auf den Berg gehst, dann berichte uns gerne wieder davon.
Dann sage ich gerne Bescheid und ganz vielen Dank für die Einladung.
Genau. Sehr gern. Bis dahin. Tschüss. Und das war es mit dieser etwas anderen sportlichen Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder, dann wieder mit Schmiddi und Scholle. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.